Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus. Spätestens nach dem 2:1 der deutschen Nationalelf gegen die Elfenbeinküste am vergangenen Samstag ist ganz Deutschland im WM-Fieber. Doch während sich die ein oder anderen schon auf das nächste Spiel freuen, beschäftigt ein anderes Fußballturnier noch die Gerichte. Unsere Heim-EM 2024, genauer gesagt das Eröffnungsspiel in München. Damals schlich sich ein YouTuber als falsches Maskottchen bis aufs Spielfeld und nun fast 2 Jahre später hat das Amtsgericht München darüber geurteilt. Es geht um Urkundenfälschung, um das Erschleichen von Leistungen und am Ende um eine spannende Frage. Wie weit darf investigativer Journalismus eigentlich gehen? Aber fangen wir von ganz vorne an. Wie hat der Fall begonnen?
Es gab ein Fußball-Europameisterschaftseröffnungsspiel am 14. Januar 2024 in der Allianz Arena München. Meisten werden sich noch daran erinnern. Jedenfalls erschien dort ein YouTuber, der sich als das offizielle EM-Maskottchen Albert verkleidete, gemeinsam mit einem Begleiter, den er als vermeintlichen Volunteer einschleuste. Er hatte ein täuschend ähnliches Kostüm an. Und hatte auch 2 selbst hergestellte Arbeitsausweise aus dem Internet kopiert mit QR-Codes und einen nachgemachten Parkausweis. Zwar ließen sich diese beiden Akkreditierungen nicht an der Kontrolle scannen, aber wegen des Parkausweises wurde er trotzdem durchgewunken. Insoweit ist er dann quasi aufs Spielfeld gelangt und hat dann dort während der Eröffnungsfeier getanzt. Angebliches Ziel seiner eigenen Aussage nach ist eben die Sicherheitslücken bei dem Turnier bei der UEFA aufzudecken. Und er hat das Ganze in einem YouTube-Video mit über 3,1 Millionen Aufrufen dokumentiert.
So, wie ging es denn nach dieser Aktion juristisch weiter, bis es dann zur Verhandlung kam?
Ja, wie wir alle wissen, kennt die FIFA oder die UEFA in diesem Fall und aber auch die Justiz natürlich mit solchen Späßen keine Gnade. Der Kollege wurde vor Ort festgenommen, als er als falsches Maskottchen auffiel. Und die Staatsanwaltschaft München hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Urkundenfälschung, Erschleichen von Leistung und Hausfriedensbruch. Und es wurde dann tatsächlich noch ein Strafbefehl nach 407 StPO erlassen. Zunächst 70 Tagessätze, ab 250 Euro, also 17.500 Euro, plus 5.400 Euro einer Einziehung, also insgesamt 22.900 Euro. Dagegen hat dann der Angeklagte, also besagter Influencer oder YouTuber, wie man so schön sagt, Einspruch eingelegt und deswegen ist es dann sozusagen vors Amtsgericht gegangen.
Wie hat das Amtsgericht in München am Ende entschieden?
Also es wird berichtet sozusagen, dass er zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, nämlich zu 60 Tagessätzen, 150 Euro, also 9.000 Euro Geldstrafe, was ja substanziell günstiger ist, hat sich das schon mal gelohnt. Und der YouTuber selbst berichtet nach der Urteilsverkündung von Urkundenfälschung in 5 Fällen. Nach 267 StGB in Tateinheit mit Erschleichen von Leistung, Paragraph 265a StGB. Das kennt man normalerweise aus dem Schwarzfahren bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Nun gut, jedenfalls habe den Richterin und auch die Staatsanwaltschaft zwar anerkannt, dass dem YouTuber ein gewisses investigatives journalistisches Element zugrunde lag, aber dies sei eben kein Freibrief für Straftaten. Das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig und die Berufung ist insoweit natürlich möglich.
Okay, kommen wir mal zu den einzelnen Vorwürfen. Das Gericht sprach den YouTuber wegen Urkundenfälschung in mehreren Fällen schuldig. Worum geht's denn da genau?
Gut, das wissen wir eigentlich gar nicht so richtig, weil die Entscheidung ist ja noch gar nicht bekannt, also ist noch nicht veröffentlicht worden. Aber laut dem YouTuber selbst, ja, wurde er wegen Urkundenfälschung in 5 Fällen verurteilt. Im Video war auch zu sehen, wie der YouTuber mehrere Arbeitsausweise und einen Parkschein herstellte. Eine Urkunde nach 267 StGB liegt dann vor, wenn der Ausweis eine verkörperte Gedankenerklärung mit Beweiswert im Rechtsverkehr darstellt und sich der Aussteller erkennen lässt. Und soweit sagt der YouTuber, dass er diesbezüglich nachvollziehbarerweise nicht verurteilt wurde. Weil zum einen das im Video verwendete Original des Parkausweises nicht auffindbar war, zum anderen war auch nicht abschließend aufklärbar, ob der Parkausweis ein Ausstellen, ein Beweiswert wegen fehlender Personalisierung hatte und erkennen konnte.
Beim zweiten Vorwurf handelt es sich um das Erschleichen von Leistungen nach Paragraph 265a StGB.
Gibt es hier irgendwelche Besonderheiten?
Generell erfasst 265a das Erschleichen des Zutritts zu einer Veranstaltung in Entgeltvermeidungsabsicht. Und das steht zwar nicht im Gesetzestext, aber es ist ein ungeschriebenes Merkmal nach herrschender Meinung. Es geht nur um Leistungen, die bezogen werden, die überhaupt entgeltpflichtig angeboten werden. Hier ist ja die Herausforderung, dass ein Maskottchen auftritt, am Spielvertrag überhaupt nicht käuflich erwerblich ist. Ja? Im Gegenteil, sogar eigentlich erhält ja der Mensch oder die Person, die das Maskottchen im Kostüm darstellt, wahrscheinlich extrem schützt auch, ja, dafür sogar ein Entgelt. Ja? Also insoweit ist das natürlich schwierig juristisch, aber insoweit könnte man quasi auch so ähnlich argumentieren wie bei einem Trittbrettfahrer, es eben kein entgeltliches Angebot zur Beförderung auf diesem Wege vorgelegen hat. Insoweit ist sehr spannend, wie das Gericht das entschieden hat. Wahrscheinlich hat es auf das Schauen des Fußballspiels abgestellt. Ja, ob das natürlich, ob der YouTuber in seinem Kostümchen da wirklich das Spiel genießen wollte oder ob es ihn einfach nur darum ging, möglichst viele Klicks zu erzeugen, ist natürlich nicht bekannt. Also insoweit warten wir sehr gespannt auf die Entscheidung des Gerichts, wenn es ein Rechtsmittel dagegen gibt, und es wird wahrscheinlich die Rechtslandschaft erheblich verändert.
Nun handelt es sich bei dem YouTuber um einen gelernten Journalisten, und sowohl die Richterin als auch die Staatsanwaltschaft haben seine Aktion als investigativen Journalismus anerkannt. Welche Rolle könnte das denn spielen bei der Strafbarkeit?
Naja, also generell gilt ja der Schutz der Pressefreiheit nach 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, ja. Und die Pressefreiheit gilt mittlerweile für alle Medien. Also die Beschränkung auf Presse, Rundfunk, Film ist natürlich historisch bedingt, weil zum Zeitpunkt, als das Grundgesetz quasi gemacht wurde, gab es ja noch keine YouTuber. Vielleicht ist das auch der Grund, warum jemand geschafft hat, ein sehr kurzes, präzises Gesetz zu erstellen. Da könnte man sich mal die Frage stellen, aber es ist ja sehr gelungen und deswegen kann man das eben auch entsprechend auslegen. Das heißt, heutzutage würde man sagen, dass auch YouTuber oder sogenannte Content Creators, ja, wenn sie journalistisch in irgendeiner Art und Weise tätig sind, auch vom Schutzbereich erfasst sind, ja. Aber auch die Pressefreiheit ist kein schrankenloses Grundgesetz. Das heißt, das Strafrecht gilt auch für Journalisten. Und eine rechtswidrige Informationsbeschaffung ist nicht von der Pressefreiheit gedeckt. Also dagegen die spätere Veröffentlichung kann zulässig sein. Also der YouTuber hätte darüber berichten dürfen, aber die Recherche hätte nicht in dieser Art und Weise erfolgen dürfen oder er hätte sich erst dann nicht dabei erwischen lassen, weil er war ja im Kostüm, keiner hätte gewusst, wer es gewesen ist.
Nun gibt es ja noch einen ganz anderen Aspekt bei der Geschichte, nämlich er hat nebenbei eine erhebliche Lücke im Sicherheitskonzept der EM aufgezeigt. Rechtfertigt dieses Motiv dann nicht das Vorgehen des YouTubers?
Na gut, das ist jetzt ein bisschen kreativ, aber wir sind ja im Sportsbereich oder bei YouTube. Also man könnte natürlich die Frage stellen, ob ein rechtfertigender Notstand nach 34 StGB als möglicher Rechtfertigungsgrund vorgelegen haben könnte, indem halt erhebliche Lücken im Sicherheitskonzept bei so einer Großveranstaltung aufgedeckt wurden, bei denen für mehrere Millionen Besucher möglicherweise eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben eines bestanden hätten, ja. Das ist schon, finde ich, relativ abstrakt, wo das herkommen soll, aber könnte man jetzt mal argumentieren. Jedenfalls müsste man gucken, war das erforderlich und verhältnismäßig? Hätte man auch mit milderen Mitteln diese Informationen erlangen können? Hätte man vielleicht auch nur das Betreten des Spielfelds quasi rügen können? Hätte sagen können, ja, ich bin hier reingekommen mit einem gefälschten Parkausweis? Hätte man dazu ein Video veröffentlichen müssen? Oder hätte man quasi die UEFA informieren müssen? Hätte man sich dazu das Albert-Kostüm anziehen müssen? Fragen über Fragen sozusagen, die an der Stelle unbeantwortet bleiben. Meine These wäre, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren mit der Rechtfertigung. Aber wir können ja gucken, ob es in einer Urteilsbegründung steht und dann können wir uns das vielleicht auch nochmal später zusammensetzen zu dem Thema.
Neben der Geldstrafe kommt es bei dem YouTuber noch zu einer Einziehung in Höhe von 5.400 Euro aus den Videoeinnahmen. Wie ist das einzuordnen?
Ja, das ist spannend. Generell werden ja Taterträge eingezogen nach 73 von folgender StGB. Also abgeschöpft wird im Prinzip, was der Täter durch oder für die Tat rechtswidrigerweise erlangt hat. Also es geht ja darum, dass rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile abgeschöpft werden sollen. Generell sagt man nach Bruttoprinzip, es wird also quasi der Gesamtheit des Erlangten eingezogen, unabhängig davon, was da für Kosten entstanden sind. Also das Albert-Kostüm hat ja auch Geld gekostet. Also es muss aber einen Zusammenhang bestehen zwischen Straftaten und erlangten Vorteil. Die Straftaten, also die Urkundenfälschung, und die Steigerung von Leistung stehen natürlich im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gedanken das Stadion. Möglicherweise gibt es auch Werbeeinnahmen, die aus dem Video kommen. Jetzt ist halt die Frage, ist das der Ertrag der Straftat oder der journalistischen Arbeit? Man würde natürlich sagen, wenn man für eine Einziehung argumentieren möchte, es gibt einen weiten Erlangungsbegriff, vielleicht sind auch sozusagen, ist vielleicht auch mit einbezogen worden, was man hätte bezahlen müssen für eine Karte zu diesem Eröffnungsfeier. Ich weiß es nicht, vielleicht kosten die 5.000 Euro. Ich habe keine Ahnung, also jedenfalls auch das wird man sich kritisch fragen müssen. Am Ende des Tages, oder auch da wird es der Urteilsgrund vorbehalten, aber jedenfalls alle YouTuber und Content-Kreatoren seien gewarnt, das kann rechtlich teuer werden zum Spaß. Man sollte dann gucken, dass man dafür ordentlich Sponsoren hat. Aber wenn man das jedenfalls dem konkreten Besuch dann hin attributieren könnte, hätte man halt wieder das Problem, dass auch alles eingezogen werden kann.
Und das ist dann vielleicht auch das, was die Bedeutung dieses Urteils für Medienhäuser, Content-Kreatoren oder Journalisten?
Genau, also was man dadurch lernen kann sozusagen, also erstens, die positive Nachricht ist, auch journalistisch tätige YouTuber und Content-Kreatoren sind von der Pressefreiheit geschützt, aber rechtswidrige Informationsbeschaffung auch in diesem Kontext bleibt einfach strafbar. Und insoweit ist eben auch die Abschöpfung der Erlöse möglich, ganz klassisch. Also faktisch verdient man dann halt nichts durch die investigative Arbeit, die man sich da mühevoll gemacht hat. Das hat natürlich für den investigativen Journalismus einfach zu bedeuten, dass das halt auch Abschreckungseffekte haben kann. Ja, und das heißt, bevor man sich sowas überlegt, sollte man sich doch mal die Frage stellen, ob man sich nochmal anwaltlich beraten lässt, ob das so eine schlaue Idee ist, sowas zu machen.
Wir zeichnen kurz vor dem Spiel der deutschen Mannschaft Deutschland gegen Ecuador auf und dann lass uns doch diese Episode mit deinem Tipp für dieses Spiel abschließen.
Ja, also die Behörden, die werden es schon besser wissen wahrscheinlich, wenn sie die Folge gehört haben. Aber vielleicht hatte ich ja recht, vielleicht nicht. Ich würde jetzt einfach sagen 2-0 für Deutschland.
Danke Christian und auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.